Willkommen beim Isanum Pipeline Podcast mit Sami und Andi, dem Podcast zum Blog mit aktuellen Pharma-News und Medikamenten-Neueinführung auf isanum.de. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen beim zweiten Isanum Pipeline Podcast 2021 und gemeinsam stellen Sami und
Andi
hier wieder spannende Neuigkeiten aus der Welt der Pharmazie vor. Top aktuell alles zu den relevanten Frühjahrsentscheidungen unserer medizinischen Regulierungsbehörden. Aber zuvor aus der Rubrik Internationales von uns noch eine kurze Vermeldung. Der ASCO 2021 steht vor der Tür und es gibt dort ein großes Thema dieses Jahr, nämlich was neue Therapien und Wirkstoffe angeht. Die sogenannten LAG-3-Antikörper, die eben mit dem Lymphozyten-Aktivierungsprotein 3 hemmen und somit die Interaktion mit den Tumorzellen hemmen. Und das hat sich bewiesen am jüngsten Phase-3-Erfolg einer BMS-Studie an Melanom-Patienten, aber viele weitere wurden auch durchgeführt. Was heißt das für uns? Es wird bald neue Immun-Checkpoint-Inhibitoren geben und das ist ja ein Feld, das in letzter Zeit etwas stillstand. Jetzt ist wieder Bewegung reingekommen.
Ja, und auch bei uns auf der anderen Seite des Teiches in Europa bewegt sich etwas, das wir euch heute gerne vorstellen wollen. Der Ausschuss für Humanarzneimittel, der EMA, hat im März und April 2021 7 neue Wirkstoffe zur Zulassung empfohlen. 3 davon sind monoklonale Antikörper, deren Einsatzgebiete verschiedener nicht sein könnten. Das Tralokinumab ist eine neue Option bei schwerer atopischer Dermatitis und Satralizumab kommt bei der sehr seltenen Neuromyelitis optica Spektrumstörung zum Einsatz. Die wird auch als NMOSD abgekürzt und auch gerne vom IMPP abgefragt, auch wenn sie so selten ist. Sie wird heute als eigene Entität angesehen und zeichnet sich durch rezidivierende Entzündungen des Nervus Opticus und des Rückenmarks aus.
Ja, und dann sind wir schon bei einer Premiere, nämlich Evinazumab und das ist ein Antikörper zur Senkung der Cholesterinwerte, allerdings nur bei der seltenen homozygoten familiären Hypercholesterinämie. Andi hat einiges noch zu sagen zur Seltenheit. Außerdem werden 2 neue Substanzen das Therapiespektrum der Onkologie erweitern und das, hier brach ich mir mehrfach die Zunge, ist Azacitidin, also nicht Azaciditin, sondern Azacitidin, eine orale Erhaltungstherapie bei der AML und Duvelisib bei der CLL und dem follikulären Lymphom. So, wie geht's weiter?
Ja, also was wir schon sehr gut aus diesem Podcast kennen, sind Medikamentennamen, die schwer auszusprechen sind. Eine Zulassungsempfehlung gab es außerdem für eine neue Antibabypille, die heißt Droveles. Und mit einem bisher nicht zugelassenen Östrogen soll die Kontrazeption erreicht werden. Mal sehen, was der Ausschuss zum Thromboserisiko urteilt. Das ist hier ja gerade in aller Munde. Außerdem wird es mit Ponesimod eine Behandlungsoption für MS-Patienten geben.
Und damit Enter Leo Pharma, die dänische Firma, bringt uns mit Adtralza, Wirkstoff Tralokinumab, einen neuen rekombinanten humanen monoklonalen IG4-Antikörper für die atopische Dermatitis. Das ist ja allen bekannt, das ist eine der unangenehmsten und unvorhersehbarsten chronisch entzündlichen Hauterkrankungen, Rötung, Verkrustung, nässende Partien. Also was ich damit sagen will, dass viele Patienten eben auch psychisch mitunter über Jahrzehnte sehr darunter leiden, was diese Therapie eben als neue Option sehr wichtig macht. Und Andi wird uns jetzt etwas mehr über den Wirkmechanismus berichten.
Der Wirkmechanismus beruht auf der Hemmung des Interleukin-13-Signalweges und so verbessert sich der Hautzustand und der Juckreiz wird reduziert. Gemessen wird das Ganze dann mit dem Global Assessment, IGA abgekürzt, und dem ISI-75-Index. In der Phase-3-Studie, die heißt so wunderschön ECZ 1, 2 und 3 Extra. Studien, die beim diesjährigen Kongress der American Academy of Dermatology präsentiert wurden, belegten eben die Wirksamkeit von Tralokinumab im Vergleich zum Placebo. Es wurden insgesamt 1900 Patienten mit mittelschwerer bis schwerer atopischer Dermatitis unabhängig davon eingeschlossen, ob eine Begleit- oder Vortherapie mit Glukokortikoiden erfolgte. Eine mindestens 75%ige Verbesserung der Krankheitssymptome auf der ISI-Skala erreichten 56% der Patienten unter Tralokinumab und demgegenüberstellend 36% unter Placebo, weil Placebo hier nicht nur Placebo ist. Die erreichte Krankheitskontrolle hat bis zu 52 Wochen angehalten, also fast ein ganzes Jahr, und war mit einer Verbesserung der oben von Samir angesprochenen Lebensqualität sowie einem guten Verträglichkeitsprofil assoziiert.
Als kleiner Wermutstropfen waren die häufigsten Nebenwirkungen Infektion der oberen Atemwege, die üblichen Reaktionen an der Injektionsstelle und Konjunktivitis. Und damit kommen wir auch zu Satralizumab. Auch hier drehe ich sehr gerne die Buchstaben um. Entsprüng, so lässt sich es leichter aussprechen. Und es kommt von unseren Schweizer Roche-Eidgenossen. Und handelt sich um was?
Ja, das ist das, was wir oben schon einmal kurz erwähnt haben. In unserem Newsflash die monoklonale Antikörperoption für die NMOSD. Und zugelassen soll das Ganze für eine Monotherapie oder Kombotherapie mit anderen Immunsuppressiva bei Erwachsenen und jugendlichen Patienten ab 12 Jahren. Es gibt eine einzige Einschränkung, man darf die nur hernehmen, wenn ein Antikörper gegen Aquaporin 4 da ist, was glücklicherweise in 75% der Fälle der NMOSD der Fall ist.
Naja, und die Wirkung beruht eben auf dem weithin bekannten Interleukin-6-Rezeptor. Als selten wird die Erkrankung eingestuft, schätzungsweise in der EU 1 bis 2 von 100.000 Menschen betroffen. Nichtsdestotrotz kann sie zu lebensbedrohlichen Zuständen führen, also wer es noch nicht gehört hat. Nicht nur der Sehnerv, auch das Rückenmark ist betroffen und das heißt eben, es kann eben auch zu Verlust der Darm- und Blasenkontrolle, Lähmungserscheinungen und Ähnlichem kommen. Ja, und deswegen ist es tatsächlich auch trotz der Seltenheit eine recht gefährliche Angelegenheit. Worauf stützt sich denn diese Zulassungsempfehlung?
Diese Zulassungsempfehlung stützt sich auf 2 randomisierte Studien, die Sakura Star und Sakura Sky heißen. Und hier sieht man auch schon, dass es relativ selten ist. 184 Patienten waren beteiligt. Das sind jetzt keine riesigen Studien. Und hier wurde eben Satralizumab alleine oder in Kombo mit Immunsuppressiva untersucht und hat eben in der Therapie eine 74- bzw. 79-prozentige Verbesserung des Zustandes gegenüber der Placebo-Gruppe erzielt. Genau, und was kann denn noch so passieren, wenn man das gibt, Sami?
Na, wie es bei den Immunsuppressiva so üblich ist, haben wir die üblichen Infektionen, Reaktionen an der Injektionsstelle, Leukopenie und die Transaminasen können sich erhöhen. Ja, und damit sind wir bei Evkeeza von der Firma Regeneron in Irland im Schönen. Und das ist der Wirkstoff Evinazumab und ein weiterer monoklonaler Antikörper, der hier als, ich lese ab, lipidmodifizierendes Mittel eingesetzt werden soll. Und zwar in diesem Fall, wie behauptet wird, auch bei einer weiteren ultraseltenen Krankheit, die als homozygote familiäre Hypercholesterinämie bezeichnet wird. Und das Medikament setzt eben an einer völlig neuen Zielstruktur im Vergleich zu den bisher verfügbaren Therapien an. Und zwar wird hier das Protein ANGPTL3, wie Andi sagen würde, hergenommen, das eine wichtige Rolle im Lipidstoffwechsel spielt. Erklär uns doch nochmal kurz, was ich da gerade gesagt habe.
Also ein Punkt, den ich vielleicht gerne nochmal aufgreifen würde, ist das mit diesen ultra selten, das ist was ich auf jeden Fall noch nie gehört habe, zu der Inzidenz dieser Cholesterinkrankheit, der homozygoten familiären Hypercholesterinämie, habe ich Daten gefunden, die circa auf 1 zu 1 Million abzielen und ab 1 zu 2000 ist eine Krankheit schon selten. Ich glaube, es gibt hier gar keine ganz klaren Grenzen, aber was man immer bedenken muss, ist dadurch, dass es ja familiär ist und hereditär, gibt es da eben örtliche Häufungen dieser Krankheit.
Geografische Häufung?
Ja, das ist, kann man sich so ungefähr vorstellen wie bei der Zöliakie. Da gibt es eben einen Genpool in der Gegend und der wird dann auch so weiter vermehrt.
Ah, dankeschön.
Der Vorteil von diesem neuen Medikament ist, dass die LDL-Werte reduziert werden können, und zwar unabhängig von dem Vorhandensein des LDL-Rezeptors. Die Indikation lautet eine Ergänzung zur Diät und anderen LDL-Cholesterol-senkenden Therapien für die Behandlung von Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren. Wo man jetzt eigentlich erwarten würde, die bräuchten das gar nicht so sehr. Aber wie gesagt, hereditär, deswegen meist auch das ganze Leben lang bei diesen Patienten.
Ja, und eben weil diese Erkrankung auch im frühen Alter schon zu deutlich erhöhten LDL-Spiegeln führt und eben auch die üblichen anderen Begleitgenossen wie atherosklerotische kardiozerebrovaskuläre Erkrankungen im Gepäck trägt, ist es eben umso wichtiger, eine neue Option zu haben, denn die traditionellen lipidsenkenden Therapien, ich sage nur die Statine, unsere Blockbuster, unsere Dauerbrenner, sind eben bei diesem speziellen Krankheitsbild kaum wirksam.
Ja, was es dazu auch noch ganz Interessantes gibt, es gibt zumindest in Berlin auch Lipidambulanzen, wenn man solche Probleme hat. Die Studiendaten umfassen 65 Patienten. Auch hier kann man ungefähr sehen, wenn man sich die Fallzahlen ansieht, das wären so alle Menschen mit homozygoter familiärer Hypercholesterinämie in Deutschland. Und hier wurden eben die angeschaut, bei denen eine relative Reduktion des LDL-Cholesterinspiegels um 47,1% im Schnitt erreicht werden konnte. Und das ist im Vergleich dazu 1,9% lediglich bei der Placebo-Gruppe. Die positive Stellungnahme der EMA für das Evinacumab gilt für das Inverkehrbringen unter außergewöhnlichen Umständen. Ich werde das Ganze so ein bisschen abkürzen. Das bedeutet einfach, man hat nicht viele Daten, es gibt nicht viele Patienten und trotzdem rechtfertigt man die Wirksamkeit und die Sicherheit des Arzneimittels. Genau, Sami, wie würdest du das übersetzen?
Na, wie ich hier in meinem Skript so schön formuliert habe, besser geht's eben nicht. Und damit sind wir bei Onurec von Celgene. Und das ist der Wirkstoff, der mir vorhin so arge Probleme bereitete. Azacitidin. Und das ist eine orale Erhaltungstherapie für Patienten mit der akuten myolischen Leukämie. Mit eben jenem Wirkstoff Azacitidin. Und das ist bereits als Vidaza, als Injektionslösung verfügbar. Und jetzt soll eben mit diesem Onurec als Erhaltungstherapie für jene Patienten mit AML, die eine vollständige Remission, Andi, ich habe gerade für dich übernommen, vollständige Remission oder eine, mach du mal weiter.
Ja, ich werde mir auch den Zungenbrecher sparen und das einfach nur als Onurec aussprechen. Es geht darum, eine vollständige Remission oder eine vollständige Remission mit unvollständiger Blutbildwiederherstellung nach der Induktionstherapie mit oder ohne Konsolidierungstherapie zu erreichen. Also man hat sozusagen die Krankheit im Griff, aber das Blutbild ist nicht therapiert, was ja eigentlich auch nicht unser Ziel ist. Dem Patienten soll es ja besser gehen. Die Therapie kommt in Frage bei Patienten, die keine Kandidaten für eine Stammzelltransplantation sind oder sich aktiv dagegen entscheiden. Das Ganze wurde mit einer klinischen Phase-3-Studie, der Quasar AML-001, belegt oder versucht zu belegen, die 472 Patienten eingeschlossen hat. Und hier wurde das mediane rezidivfreie Überleben und das Gesamtüberleben mit der oralen Therapie von Onurec angeschaut. Und im Vergleich zu dem Placebo war eine signifikante Verlängerung zu sehen. Die Patienten leben unter Azacitidin 10,2 Monate im Vergleich zu 4,8 Monaten rezidivfrei. Der Vergleich soll hier natürlich wieder das Placebo sein. Und das Gesamtüberleben war bei 24,7 Monaten im Vergleich zu 14,8 Monaten beim Placebo. 2 Jahre nach Beginn lebten noch knapp 50% der Azacitidin-Patienten verglichen mit rund 37% bei dem Placebo. Also eigentlich auch so ein bisschen ungewöhnlich, dass das nur 13% Unterschied sind. Ich nehme allerdings an, dass auch die Placebo-Patienten die Standardtherapie bekommen haben und nicht komplett unbehandelt blieben.
Tja, und auch hier wollen wir die Nebenwirkungen nicht verschweigen. Es sind die üblichen Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, aber auch hier in diesem Fall die Neutropenie und Thrombozytopenie. Und damit marschieren wir schnell weiter zu Verastems neuestem Streich. Das ist Copiktra, basierend auf Duvelisib. Und das ist ein Phosphonositid-3-Kinase, machen wir es einfach, PI3K-Hämmer, soll bei eben hämato-onkologischen Erkrankungen, wie zum Beispiel rezidivierter oder refraktärer CLL, also chronischen lymphatischer Leukämie, nach mindestens 2 vorherigen Therapien eingesetzt werden. Und bei was noch?
Ja, also hier sieht man an den P3K-Hämmern, wieso wir eigentlich ungern ganze Wörter aussprechen in der Medizin, sondern lieber Buchstaben nehmen, die eben hier zum anderen bei follikulären Lymphomen verwendet werden können, das mindestens 2-mal therapierefraktär behandelt wurde. Bei erwachsenen Patienten mit CLL konnte Duvelisib in klinischen Studien das progressionsfreie Überleben im Vergleich zu Ofatumumab signifikant verlängern. Das waren 13,3 im Duvelisib-Arm und 9,9 Monate im Ofatumumab-Arm. Bei Patienten mit dem follikulären Lymphom wurde die Tumorantwort bei mehr als 40% der Patienten erreicht. Also ein Ansprechen des Tumors nehme ich hier an.
Ja, und damit kommen wir zur oralen Empfängnisverhütung, und zwar in Form von Drovelis. Hier haben gleich drei Firmen Pate gestanden, die da heißen Gedeon Richter, Lüdisilka und Estritra. Und das ist der vorhin erwähnte, das neue Gestagen, also Wirkstoffkombi aus Estetrol und Drospineronen. Und diese Antibabypillen enthalten, wie gesagt, dieses Drospineron in 3 Milligramm. Und das Estetrol wiederum, das noch nicht zugelassen ist, in einer Dosierung von 14,2 Milligramm. Und Andi wird uns jetzt gleich erzählen, warum das so viel Gewicht hat, diese Verteilung.
Ja, es ist eben eine Indikation erteilt, oder es ist eine Indikation möglich. Und bei der Entscheidung, ob man jetzt Drovelis oder Lüdisilka nehmen soll, soll man auf jeden Fall das individuelle Risikoprofil der Frau anschauen. Und besonders für venöse Thromboembolien ist das Risiko wohl erhöht mit Drovelis bzw. Lüdisilka im Vergleich zu konventionellen Kontrazeptiva. Im Klartext, also Pillen mit Drospirenon haben das höchste VTE-Risiko. Und das Estetrol ist ein neues chemisches synthetisiertes Östrogen, das bei Menschen von der Leber des menschlichen Fötus produziert wird, und zwar in der Schwangerschaft. Also man muss ganz ehrlich sagen, man sollte sich da schon überlegen, ob man das möchte.
Gut, wir wollen ja hier keine Marktchancen kaputt machen, deshalb lesen Sie selbst nach. Und damit sind wir bei unserem letzten Kandidaten heute, Ponvory, ein Marktzugang der Firma Janssen-Cilag, basierend auf Ponesimod, und das ist ein Sphingosin-1-Phosphat-Rezeptor-Modulator. Hier haben wir keine schöne Abkürzung, gibt es bestimmt. Und das ist das vierte selektive Immunsuppressivum bei der schubförmigen MS und für die ZNS-Muffel zur Erinnerung. Hier heißen die eigentlichen Therapiedauerbrenner bisher Fingolimod, Siponimod und Ozanimod, wurde hier auch schon häufiger besprochen. Und so wie es aussieht, reduziert dieses Ponvory erfolgreich Müdigkeit, Rückfälle und verhindert auch neue Läsionen bei eben jenen rezidivierenden Formen der MS.
Die Wirksamkeit wurde gegenüber dem gebräuchlichen Teriflunomid in einer multizentrischen doppelblinden Phase-3-Studie, genannt Optimum, gezeigt. Da wurden 1133 Patienten eingeschlossen und randomisiert ca. 2 Jahre lang mit 20 Milligramm Ponesimod oder dem aktiven Comparator 14 Milligramm Teriflunomid zugeordnet. Und nach gut 2 Jahren war die jährliche Schubrate in der Ponesimod-Gruppe mehr als 30% geringer, also circa ein Drittel weniger, als in der Teriflunomid-Gruppe.
Gut, das freut uns für die MS-Patienten. Jetzt sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge. Nutzen Sie das schöne Wetter, mal im Garten Unkraut hacken oder ein bisschen Radfahren. Und wir melden uns wieder mit der Folge, die die Mai-Juni-Entscheidung betrifft, in Bälde. Und in diesem Sinne wünschen
Andreas
und Sami eine wunderschöne Restwoche. Bis dahin.